Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Prima, dass ihr schon dabei seid. Wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, und so starten wir diesen Tag miteinander mit Informationen aus dem Raum der Kirche. Da hören wir gleich, wie sich die Kirche für Menschen in der Arbeitswelt einsetzt. War ja gerade der 1. Mai und dieser Mai ist ja auch der Marienmonat. Da erinnern sich viele an die bunten Maiandachten, die es ja immer noch gibt. Der 1. Mai, Tag der Arbeit. Viele sind auf die Straße gegangen, um für gerechtere Bedingungen in der Arbeitswelt zu demonstrieren. Einer, der an diesem Tag auch immer unterwegs ist, jedenfalls gehe ich mal schwer davon aus, das ist der Diakon Kurt Reinelt. Er ist der Betriebsseelsorger im Bistum Eichstätt und sozusagen das Gesicht der Kirche vor Ort. Und wieso das Verhältnis zwischen Kirche und Arbeitnehmerschaft aussieht und welche Aufgaben er da übernimmt, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Kurt, ich freue mich, dass du da bist. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Kurt, 1. Mai, das ist ja Tag der Arbeit. Bist du als Betriebsseelsorger beim 1. Mai auch irgendwo unterwegs gewesen?
Ja, in Nürnberg und in Roth. Und es ist generell mein Großkampftag, sage ich immer. Aber auch ein großer Tag der Freude, weil ich viele Kollegen sehe, die ich lange nicht mehr gesehen habe.
Also so ein richtiges Familientreffen. Was sind überhaupt so deine Aufgaben als Betriebsseelsorger im Bistum Eichstätt?
Ja, das Erste ist einfach, die Kontakte wahrzunehmen, die Menschen zu sehen, wertzuschätzen und auch da zu sein als Ansprechpartner, als Notnagel, als Koordinator. Und im Grunde sind ja diese Betriebsräte und Betriebsrätinnen und Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen ihrerseits Seelsorger. Mhm. Bei ihnen kommen die Leute an und kotzen sich aus oder bringen die Sorgen und sie sollen das lösen. Und so komme ich halt dann als Seelsorger zum Seelsorger und wir sind dann auf Augenhöhe, machen Brainstorming und Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Coaching.
Was kannst du denn aber trotzdem erzählen oder berichten, was den Menschen so gerade in der Arbeitnehmerschaft so auf dem Herzen brennt? Was tragen die mit sich rum?
Also mit Ängsten um den Arbeitsplatz, mit Ängsten um die Rente oder wie geht's mit der Firma weiter? Natürlich auch Lohnängste und damit auch Unsicherheit, das ist da gekoppelt. Die Krankheitsquote ist in sehr vielen Betrieben sehr hoch, weil der Stress zugenommen hat, die Arbeitsverdichtung hat zugenommen, das Just-in-Time.
Du bist ja auch dann jemand, der dann, wenn gestreikt wird zum Beispiel, sich mal auch unter die Streikenden mischt, einfach Flagge zeigt, ich bin da. Ja. Da bist du ja hautnah mit den Menschen auch noch zusammen.
Ja, die letzten Tage und Wochen war in Berching, bei Schwabmüller natürlich, die große Unsicherheit mit einem Dauerstreik, permanenter Streik, der ja relativ selten ist, unbefristet. Aber wenn es gar nicht mehr anders geht als letztes Mittel, und das sind dann Solidaritätsaktionen, da bin ich dabei. Und auch Bosch hatte Solidaritätsstreiks und Kundgebungen hier auch in Breit, in Pollenfeld. Und auch in Ingolstadt sind immer wieder Aktionen.
Und da bist eben du auch da und zeigst Solidarität.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Und da ist der kirchliche große Vorteil von der katholischen Soziallehre, die Option für die Schwächeren und die Schwachen und auch gegen den Turbokapitalismus oder Kapitalismus überhaupt, weil der Mensch kommt zuerst. Und da stehen kirchlicherseits, aber auch von der Belegschaft, die Gemeinschaftsbedürfnisse im Vordergrund.
Eine Frage noch an dich, Kurt. Ist das vielleicht auch ein Modell, auch wie Kirche in dieser Zeit leben kann, auch in anderen Bereichen, eine Art Gehinseelsorge hin zu den Menschen, da wo es brennt?
Ja, natürlich. Also wir müssen unsere Gehinseelsorge deutlich stärken und ausbauen. Letztlich lebt es ja von einer Balance. Man muss einerseits auch eine Oase der Ruhe sein. Also das ist für mich jede Kirche, wenn da Menschen kommen und eine Kerze anzünden. Aber natürlich das Hingehen, das sich kümmern, ähnlich wie ein Hausarzt. Viele kommen zur Sprechstunde, aber um viele andere, da muss er Hausbesuche machen, das geht gar nicht anders.
Genau, und du bist jemand, der sich auf den Weg macht als Betriebsseelsorger hin zu den Menschen, in dem Fall hin zu den Arbeitern.
Ja.
Danke dir, Kurt, und alles Gute.
Bitteschön und gern geschehen.
Was so ein Betriebsseelsorger alles macht, darüber hat Kurt Reinelt schon einiges erzählt gerade eben. Und da schauen wir uns jetzt mal ein Projekt etwas genauer an. Und zwar eines der größten Bauprojekte des Freistaats. Vermutlich wird es noch für ein Jahrzehnt so sein. Die zweite Stammstrecke in München. Knapp 11 Kilometer soll sie lang werden, 7 davon unter der Erde. Am Hauptbahnhof entsteht nicht nur der neue Tunnel, sondern gleich ein neuer Bahnhof dazu. Dieses Projekt ist so groß, es beschäftigt so viele Mitarbeiter, dass es sogar einen eigenen Stammstreckenseelsorger gibt. Und was der so alles macht, das erzählt uns jetzt Corbinian Bauer.
Hinter dem großen Rolltor mit der Nummer 6 wartet die Sicherheitskontrolle. Erst ein Security-Mitarbeiter, der sicherstellt, dass nur autorisierte Arbeiter in die Baugrube steigen. Dann ein Schrein der heiligen Barbara, die sicherstellt, dass die Arbeiter auch wieder herauskommen. Gebaut haben den Andachtsort die Tunnelbauer, die hier an der neuen Röhre für die S-Bahn arbeiten. Die heilige Barbara ist die Schutzheilige der Bergleute, erklärt Gemeindereferent Florian Wagner.
Sie ist sozusagen auf Augenhöhe. Jeder kommt hier rein, man sieht es ja hier, geht die Treppen herunter. Also immer bevor sozusagen kann man sagen, die Arbeit beginnt, immer zuerst der Blick auf die heilige Barbara.
Auf den ersten Blick sieht Wagner aus wie die meisten Arbeiter auf der Baustelle. Arbeitshose und Jacke in leuchtendem Orange, den weißen Helm immer auf dem Kopf. Seelsorger ist dort im Kleinen und auf seinem Rücken groß zu lesen. Anfang des Jahres hat er die Pastoral für die Stammstreckenbaustelle übernommen.
Also ich habe keine Kirche, ich gehe direkt auf die Baustelle, bin da sichtbar, hinterlasse auch immer wieder mal eine Nachricht, wo ich auch erreichbar bin. Bin aber auch der Seelsorger für die Mitarbeitenden bei der Deutschen Bahn, also allen, die bei diesem Projekt beteiligt sind. Und da habe ich direkt an der Arnulfstraße ein Büro, aber auch an der Baustelle selber, an der Donnersberger Brücke habe ich auch ein Büro. Relativ gut sichtbar, da sieht man es direkt, wenn man auf die Baustelle kommt, kann jeder mal kurz bei mir vorbeikommen.
Wagner gestaltet das Programm zu den religiösen Gedenk- und Feiertagen, zum Beispiel zu den Hoffesten und zum Workers' Memorial Day, an dem weltweit an verletzte und gestorbene Arbeiter erinnert wird. Zudem begleitet er die Ereignisse auf der Baustelle. Besonders wichtig ist ihm aber, immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben.
Die Menschen haben nicht nur die Arbeit, sie haben auch ihre Belastungen, die sie ja auch mitbringen auf die Baustelle. Und da ist es schon sehr, sehr gut, da auch einen Sprachrohr zu haben, einer, der zuhört. Und einfach auch, dass einer Begleiter da ist, der jetzt mal eben nicht der Chef ist, der nicht der irgendwie eine Funktion hat, sondern der einfach ganz neutral hier auf der Baustelle ist, mit dem man einfach mal gut reden kann.
Außerdem steht Wagner den Mitarbeitern auch in Notfallsituationen bei. Die Sicherheit zu haben, im Extremfall auf einen Seelsorger zurückgreifen zu können, ist vielen Arbeitern wichtig, sagt Betriebsratsvorsitzender Christian Schnabel.
Baustellen sind allgemein bekannt, dass gefährlicher sind, sondern von der Unfallstatistik der gefährlichste Gewerbezweig. Und dazu kommen verschiedene Sprachen. Das macht es auch nicht leichter. Und dann natürlich ganz verschiedene Bildungshorizonte, die Leute haben. Und dadurch schon schnell mal was passiert, weil jemand irgendwas nicht weiß, was er aber dann trotzdem macht.
Tote hat es auf der Baustelle bisher noch keine gegeben. Wenn etwas passiert, dann meistens Kleinigkeiten. Und dann war da dieser eine Tag im Dezember 2021, als eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte.
Und da hat die Betriebsseelsorge damals, aber dann auch entsprechende Notfallpsychologen und so weiter, schon auch geholfen, dass die Leute, die unmittelbar dabei waren, aber die es auch im Büro mitgekriegt haben und so weiter, waren schon schwer schockiert. Weil es einfach eine Sache ist, die kein Mensch erwartet, die aus dem Nichts kommt und auf einmal alles verändert. Und da hat schon der eine oder andere länger zum Tag gehabt mit dem Thema. Aber auch da, glaube ich, war die Betriebsseelsorge ganz förderlich.
Damals noch getragen von Wagners Vorgängerin. Der neue Stammstreckenseelsorger hofft, dass es keinen weiteren Zwischenfall dieser Art geben wird. Zu tun hat er trotzdem genügend. Das zeigen auch die diversen Barbara-Schreine auf den unterschiedlichen Baustellen der neuen S-Bahn-Röhre.
Ich glaube, ja, es spielt eine Rolle. Es gibt auch gemeinsame Feiern, die jetzt nicht nur christlich sind, oder wir nehmen auch Rücksicht aufeinander. Ramadan ist ein wichtiges Thema hier gewesen, also die Belastung für die Mitarbeiter. Sie laden aber auch zum gemeinsamen Zuckerfest hier ein. Also auf diese Befindlichkeiten muss Rücksicht genommen werden. Das ist ganz wichtig, das habe ich schon gemerkt.
Der Stammstreckenseelsorger Florian Wagner. Ja, so ein guter Draht nach oben kann nicht schaden, damit die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke nicht noch weiter nach hinten verschoben werden muss. Was braucht es eigentlich, um ein guter Vater zu sein? Zeit mit den Kindern verbringen? Klare Haltung in Erziehungsfragen zeigen? Einer, der sich dazu jede Woche Gedanken macht, das ist der Journalist Tillmann Prüfer. Im Magazin der Wochenzeitung Die Zeit schreibt er eine Kolumne mit Namen Prüfers Töchter. Da geht es ums Vatersein und ich kenne viele Leute, die beim Magazin immer als erstes nach hinten blättern und eine weitere Episode lesen wollen, wie er eben dieses Vatersein beschreibt. Ganz wichtig, es braucht eine gute Verbindung zwischen Vätern und Kindern.
Die Väter sind nicht weniger wichtig als die Mütter. Die Väter sind nicht die Person im Hintergrund. Die Väter sind nicht die Praktikanten in der Familie, sondern sie sind genauso entscheidend für das Werden eines Kindes, wie es die mütterliche Bezugsperson ist. Und die Zeit dafür, die müssen sie sich nehmen.
Und wie das praktisch aussehen könnte, darüber hat Tillmann Prüfer ein Buch geschrieben. Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Darin hat er eine Art Werkzeugkiste dafür zusammengestellt. Werkzeug Nummer 1, mach dir einen Plan.
Man nimmt sich einfach einen Zettel und einen Stift und schreibt sich auf, was möchte man dem Kind beibringen, was soll es mitbekommen haben, was will man zusammen erleben, wozu soll man eigentlich gut sein im Leben dieses Kindes. Und im zweiten Schritt schreibt man sich auf, wann das passieren soll.
Und da wird es schon schwierig, sagt er. Denn es geht da nicht nur um Wochenenden oder Urlaube, sondern um Zeit mit dem Kind im Alltag. Aber Wege zu finden lohnt sich, findet er. Und er empfiehlt auch.
Ich glaube, ganz wichtig dabei ist diese Nahbarkeit, dass man lernt, vor seinem Kind Emotionen zu zeigen, das Kind an den eigenen Gedanken teilhaben zu lassen, dass man sich nicht schämt, auch mal traurig zu sein oder auch wütend zu sein oder nicht perfekt zu sein. Das ist ganz wichtig, glaube ich, um ein gutes Verhältnis zu haben und auch ein Verhältnis zu haben, in dem Kinder sich ernst genommen fühlen.
Das tut nicht nur dem Kind gut, sondern auch dem Vater selbst, sagt Prüfer. Übrigens, 3 von seinen Kindern sind auf eine kirchliche Schule oder in einen kirchlichen Kindergarten gegangen. Und mit der Jüngsten hat er auch immer wieder sonntags einen Gottesdienst besucht.
Jeder Mensch hat etwas Spirituelles in sich, egal ob man an einen Gott glaubt oder an irgendwas anderes. Was Eltern dafür tun können, ist ihren Kindern so eine Art Grundwissen darüber zu vermitteln, ein Grundwissen über die eigene spirituelle Tradition, so dass es ihnen leicht zugänglich ist, wenn sie es mal brauchen.
In seinem Buch »Weiß der Himmel« schreibt er, dass er zwar getauft ist, aber mit der Kirche hat ihn nie viel verbunden. Erst als Erwachsener nach dem Tod eines guten Freundes hat er sich auf die Suche nach Gott und Glaube gemacht. Eine kurze Zeit war in einem Kloster und seitdem ist Tillmann Prüfer ein Fan von Gebeten. Das macht er jeden Morgen, bevor der Tag losgeht. Zumindest, wenn er etwas Ruhe hat und seine Töchter nicht schon früh morgens ihre Popmusik laut aufdrehen.
Was erwarte ich eigentlich von diesem Tag? Was könnte den besonders machen? Ganz egal, ob man es jetzt an ein höheres Wesen richtet, in den Raum brüllt oder sich selbst sagt, wenn ich weiß, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin, dann habe ich schon ganz viel für mich gewonnen und deswegen bete ich sehr gerne.
Soweit Tillmann Prüfer. Wenn ihr mehr von ihm lesen wollt, da gibt es von ihm ja 2 Bücher. Einmal das Buch »Vater sein« und »Weiß der Himmel«. Jetzt im Mai, da blüht es. Es grünt so richtig, auch in den Kirchen. Denn in diesem Monat werden in den Gemeinden und Pfarreien wieder die traditionellen Maiandachten gefeiert. Immer mit vielen Blumen und geschmückten Marienstatuen. Der Mai ist eben der Marienmonat. Warum in den Maiandachten Maria im Mittelpunkt steht, erklärt Martha Gottschalk.
Die Maiandacht beschäftigt sich mit Maria, der Mutter von Jesus, die eine auserwählte Frau aus der Menschheitsgeschichte ist, in der wir viel für unser Leben heute entdecken können. Es ist spannend, warum Gott sich diese Frau ausgewählt hat.
Maria ist eben eine besondere Frau, der besonders gedacht wird. Früher zumindest. Mittlerweile hat sich viel geändert. Die klassische Maiandacht, wie es sie seit dem 17. Jahrhundert gibt, wird bis heute in den Kirchen gefeiert. Maria steht bei den Gläubigen hoch im Kurs.
Zur Mutter Gottes beten, das ist einfach, das gehört zum Leben dazu. Es gibt mir persönlich was, ja.
Allerdings, die Zahl derer, die heute noch eine Maiandacht besuchen, die geht zurück.
Es war einfach schön, wenn du in Maiandacht gegangen bist. Die ganze Kirche war voll, was man ja jetzt auch vermisst. Also, aber mei, was kann man da machen?
Es war was fürs Herz mehr früher?
Ja, finde ich schon.
Früher, ja, da war es wie jeden Tag Maiandacht gewesen, war es viel feierlicher und schöner. Als Kinder sind wir jeden Tag gegangen.
Und die Kirche war voll?
War immer voll.
Da waren noch viele Kinder, da von der ganzen Klasse war da und da sind wir hinterher, da haben wir Maikäfer, war das schönes Wetter, haben wir Maikäfer gesammelt, vom Baum geschüttelt, Buben sind aufgeregelt, haben sie rum, haben sie zusammengeklappt. Ja, hinter der Maiandacht.
Haben Sie den Eindruck, die Maiandacht ist ein Auslaufmodell, es wird es nicht mehr lang gehen?
Ja, recht. Ja, so schaut es aus, wenn ich in die Maiandacht gehe, waren 17 Leute sind noch.
Es ist halt kompliziert. Die einen wünschen sich mehr traditionelle Marienlieder, so wie es früher war, mehr was fürs Herz. Andere sehen in Maria eine moderne, emanzipierte Frau, die als Alleinerziehende viel durchgemacht hat und gerade deswegen den Frauen von heute ein Vorbild sein kann. Wie auch immer man zu Maria steht, diese Frau kann ein Vorbild für alle Christen sein, meint Martha Gottschalk.
Leben aus dem Geist, leben mit dem Geist Gottes, dafür ist Maria ein Beispiel. Da können wir, jeder von uns heute, die Grundhaltungen lernen, aus denen Christen leben können.
Und wenn Sie mögen, heute Abend lädt die katholische Stadtkirche Ingolstadt wieder zu ihrer jährlichen Wallfahrt und Maiandacht ein. Beginn ist um 18 Uhr am Donauufer im Klenzepark und danach ziehen die Gläubigen vom Park über den Rathausplatz zur Franziskanerkirche und dann schließlich zur Maiandacht ins Liebfrauenmünster. Und eben dort beginnt die Stadtmaiandacht um 19 Uhr. In diesem Jahr mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Anschließend könnt ihr noch gemütlich beisammen sein im Klosterhof der Gnadentalschulen. Was aber ist, wenn es heute Abend so richtig regnet? Nun, dann gibt es die Stadtmaiandacht nur im Liebfrauenmünster, also ohne Wallfahrt vorher. Und zwar um 19 Uhr. Am besten informiert ihr euch vorher im Internet. Ab 16 Uhr findet ihr alle Infos unter stadtkirche.in. Es gilt als das ärmste Land Europas, in dem auch mehr als 30 Jahre nach der Unabhängigkeit nicht alle Narben der Sowjetzeit verheilt sind. Dennoch hat Moldau pro Kopf die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Zwischen all den inneren und äußeren Spannungen gibt es aber auch Zeichen der Hoffnung und Ansätze für Dialog, Versöhnung und Vergebung. Gerade die kleine katholische Kirche mit ihrem Anteil von gerade einmal 1% der Bevölkerung setzt sich mit ihren Friedensbemühungen in Moldau ein. Wie? Das berichtet Markus Nowak. Er war für die Pfingstaktion des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis in Moldau unterwegs.
Unterwegs mit dem Auto von Viktor Baldi. Es geht durch die karge gagausische Landschaft. Gagausien liegt in der Republik Moldau und hat seine eigene Sprache, die dem Türkischen ähnelt, und weitreichende Autonomierechte wie etwa einen eigenen Gouverneur. Ein Zugeständnis der Moldauer, damit Gagausien nicht dem Vorbild von Transnistrien folgt. Zwischen Moldau und Transnistrien gab es Anfang der 90er Jahre Kämpfe um die Unabhängigkeit und noch heute einen eingefrorenen Konflikt. Viktor Baldis Mission in Gagausien hängt ebenso mit einem Konflikt zusammen, mit dem Krieg im Nachbarland Ukraine. Viktor ist Teil des Caritas Mobile Teams. Ich möchte den vom Krieg gebeutelten Menschen helfen. Ich will verstehen, welche Hilfe sie brauchen. Die Flüchtlinge sehen in uns und unserem Land die helfende Hand. Und sie sind sehr dankbar und freuen sich, wenn wir zu ihnen kommen. Meist bringt das Caritas-Team humanitäre Hilfe oder Einkaufsgutscheine für die Geflüchteten. Fast ein halbes Dutzend solcher Teams gibt es in Moldau. Jedes betreut rund 300 Familien. Unter ihnen seien mittlerweile nicht nur ukrainische Geflüchtete, sagt Caritas-Mitarbeiterin Diana Antier. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, waren die Moldauer sehr solidarisch mit den Flüchtlingen. Man glaubte, die Krise werde ein paar Monate dauern. Doch mit der Zeit schleicht sich bei den Menschen eine Müdigkeit ein. Man sieht, wie sehr die Flüchtlinge unterstützt werden, gerade auch von den großen internationalen Hilfsorganisationen. Dagegen ist die ökonomische Situation Moldaus schlecht. Wir haben viele arme Familien und so kam es vereinzelt auch zu Konflikten zwischen der lokalen Bevölkerung und den Flüchtlingen. Die Lokalbevölkerung fordert auch Unterstützung. Und das geschieht etwa in der Suppenküche der katholischen Hilfsorganisation Regina Pacis in Chișinău. Bedürftige Menschen bekommen nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern werden auch bei Bedarf medizinisch untersucht. Zudem betreibt das kleine Hilfswerk ein Wohnheim für mittellose Studierende und ein Kinderheim. Ilia Sabica ist der Leiter von Regina Pacis. Unsere Partnerschaft mit Renovabis begann vor über 20 Jahren. Wir sind mit ihnen groß geworden. Wir danken täglich Renovabis, denn ohne sie könnten wir nicht so vielen Menschen in Not helfen. Für Menschen in Not da sein. Das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis setzt sich für die Nächstenliebe und für den Frieden ein. Das Leitwort der diesjährigen Pfingstaktion heißt: Damit Frieden wächst, du machst den Unterschied.
Ja, und heute fällt der Startschuss. Für die Pfingstaktion von Renovabis in gut einer Stunde beginnt der Eröffnungsgottesdienst in Münster in Westfalen. Höhepunkt der Aktionstage ist dann am Pfingsten, wenn in allen katholischen Gottesdiensten für das Hilfswerk Renovabis gesammelt wird. Ein großes Glaubensfest für junge Leute soll es werden, das Pfingsten 24. So nennt sich ein ganzes Wochenende, zu dem das Bistum Eichstätt einlädt. Jugendliche zwischen 13 und 30 Jahren können da auf dem Gelände des Klosters Rebdorf bei Eichstätt ein besonderes Pfingsten erleben. Bei diesem Festival steht das Wirken des Heiligen Geistes im Mittelpunkt, sagt Kaplan Sebastian Stanzlik vom Vorbereitungsteam.
Der Heilige Geist ist ja für das, was wir glauben, so die Kraft Gottes, die zu den Menschen kommt. Und ich glaube wirklich, dass es gerade jetzt auch in dieser Zeit wichtig ist, diese Kraft Gottes zu empfangen für das eigene Leben, ja, also auch mit all den Herausforderungen, die da sind. Das ist für mich so ein zentrales Anliegen dabei.
Was können die Jugendlichen bei diesem Festival erwarten? Es gibt Glaubensimpulse, einzelne Themen werden dann in Workshops vertieft. Vor allem soll Gemeinschaft erfahrbar werden. Das klingt alles ziemlich anspruchsvoll, aber viele Jugendlichen wollen tatsächlich mehr. Mehr erfahren, mehr erleben. Der Sonntagsgottesdienst allein reicht da nicht aus.
Also es geht nicht nur darum, irgendwie eine Glaubenstheorie zu lernen, im Kopf zu haben oder so und irgendwie zu wissen, ja, was weiß ich, ich bin halt katholisch oder so und die Katholiken glauben dieses oder jenes, sondern tatsächlich Gott begegnet zu sein. Wir glauben ja an einen Gott, der eine Person ist und dem man wirklich begegnen kann. Und da, wo das passiert, kriegt es eine ganz andere Dimension, weil da wird es was Persönliches, da wird es wirklich mein Glaube.
Pfingsten 24, das Festival auf dem Gelände von Kloster Rebdorf bei Eichstätt vom 3. bis 5. Juni. Der Ticketverkauf hat begonnen, alle Infos dazu unter jugendpfingsten.de. Heute am 5. Mai ist wie jedes Jahr der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Also kein Gedenktag, Jahrestag oder gar Jubeltag, nein, ein Protesttag. Denn Untersuchungen haben ergeben, in der schulischen Bildung, der Beschäftigung in Werkstätten oder der Unterbringung in großen stationären Wohneinrichtungen, da gibt es in Deutschland nach wie vor große Probleme. Die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen muss hier noch mehr gestärkt werden. Aber es gibt auch positive Beispiele und davon möchte ich jetzt berichten. Im Bistum Eichstätt ist es nämlich gelungen, einen Menschen mit einer Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Seit Mai vergangenen Jahres arbeitet der 26-jährige Alexander Jolkin im Caritas-Seniorenheim St. Franziskus in Berching.
Ich bin hier der Assistent vom Hausmeister. Ich brauche sehr viel Zeit, um mir Dinge zu merken, aber nach einer gewissen Zeit funktioniert's.
Jolkin arbeitete zuvor in den Hollensteiner Werkstätten von Regens Wagner. Dort hatte er ein breites Arbeitsspektrum, von der Metallverarbeitung und der Lagerlogistik über die Küche bis zur Druckerei und Wäscherei. Doch nach einiger Zeit wollte er sich weiterentwickeln. Über ein Praktikum kam er dann als Hausmeisterassistent in das Pflegeheim in Berchen.
Ich mache Inkorarbeiten, Müll rausbringen, im Garten arbeiten, Reparaturarbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel was kaputt ist, müssen wir das ja natürlich reparieren. Und wir haben einen Zettel, wo die ganzen Aufträge draufstehen und die bearbeiten wir dann tagtäglich.
Die Arbeit ist anders als in den beschützenden Werkstätten. Er muss selbstständiger sein. Das merkt er schon.
Dieses schnelle Arbeiten, was du in der Werkstatt nicht hast. Flexibilität, wenn zum Beispiel plötzlich das Telefon läutet und man muss die ganze Arbeit hinschmeißen und dann plötzlich was anderes tun. Das war für mich eine riesen Herausforderung.
Doch es klappt. Sein Chef, Hausmeister Konrad Panzer, ist sichtlich zufrieden mit seinem neuen Assistenten.
Ja, ein Gewinn ist er eigentlich in jeder Hinsicht. Einmal als Unterstützung für mich, aber auch für die Wohnen im Haus, weil er immer eine nette Art und eine sehr angenehme Art zu den Bewohnern hat und die er halt auch immer wieder mal zum Lachen bringt. Und das ist fürs ganze Haus eigentlich eine Bereicherung.
Ein schönes Kompliment. Das zeigt, auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung können am ersten Arbeitsmarkt zurechtkommen. Alexander Jolkin ist das beste Beispiel dafür. Passend zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der ist heute.
Die Menschen mit Behinderung sollten genauso eine Chance bekommen im Leben wie alle anderen Menschen auch.
Heute ist Sonntag und für manche von euch gehört da der Besuch eines Gottesdienstes dazu, zumindest hin und wieder. Der läuft ja immer nach einem gleichen Muster ab. Die einen finden das eher langweilig, andere mögen diesen vertrauten Ritus der katholischen Kirche. Der wird übrigens auf der ganzen Welt so gefeiert. Auch in Kenia. Dort in der Hauptstadt Nairobi war letzten Sonntag meine Kollegin Brigitte Strauß für das katholische Hilfswerk Missio München. Und sie hat dort den Gottesdienst mitgefeiert. So wie bei uns. Gleich. Und doch nicht gleich.
Die Kathedrale in Nairobi sieht nicht besonders spektakulär aus. Auf den ersten Blick. Sie wurde in den 60er Jahren gebaut und das sieht man ihr auch an. Sie bietet Platz für bis zu 4000 Menschen. Innen ist sie 30 Meter hoch und es gibt bunte Fenster, die den Raum in ein schönes Licht tauchen. Hin und wieder fliegt ein Vogel durch das Kirchenschiff und dann ziehen die Geistlichen ein, begleitet von den Ministranten. Während ich nach vorne schaue, tut sich hinter mir etwas. Etwa 20 Frauen in blauen Kleidern tanzen den Mittelgang entlang auf den Altar zu. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Ordensfrauen, aber die Schleier sind keine Schleier, sondern Kopftücher. Darauf steht CWA. Später finde ich heraus, das steht für Catholic Women's Association, also katholische Frauengemeinschaft. Sie bringen tanzend die Bibel zum Altar. Dann beginnt der Priester den Gottesdienst. Auf Swahili, der Sprache, die man in Kenia spricht. Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber war mit uns in Kenia. Bei dem Gottesdienst war er Konzelebrant. Swahili kann er leicht lesen, denn Missionare haben diese Sprache aufgeschrieben. Und deshalb spricht man es genauso aus, wie man es schreibt. Sein Part ist das Glaubensbekenntnis. Ein bisschen später tanzen die Frauen wieder. Sie bringen dabei die Opfergaben. Da ist wirklich alles dabei. Ein Krug mit Wasser, Weintrauben, Tetrapacks mit Multivitaminsaft, Orangen, Zucker, Bananen, Milch, Eier, Reis, Toilettenpapier, Deo, Süßigkeiten, Mehl und ein Kanister Speiseöl. Alles in den größtmöglichen Gebinden, die es gibt. Das Mehl zum Beispiel dürfte so 20 Kilo schwer gewesen sein. Ja, und andererseits ist alles wieder so wie bei uns. Die Predigt ist ein bisschen zu lang. Die Kinder fangen an zu spielen, aber schön leise, damit niemand gestört wird. Es folgen Gabenbereitung, Eucharistie und Schlusssegen. Und der kam dann doch auf Englisch.
Your mighty God bless and protect the Father and the Son.
Ein ganz normaler Gottesdienst mit unglaublich viel Lebensfreude.
Ein Beitrag von Brigitte Strauß über einen Gottesdienst in Kenia. Es gibt Berufe, da arbeitet man nicht einfach so von 9 to 5, also von 9 bis 5 und gut ist. Es gibt Berufe, da begleitet einen das, was man im Job erlebt hat, auch noch in den Alltag, in die Freizeit hinein. Angelika Zehntbauer kennt das. Viele Jahre war sie für die Caritas in der Asylarbeit tätig. Sie erlebte hautnah mit, wie Menschen in Containern oder anderen unwürdigen Umständen lebten. Das hinterließ bei ihr Spuren.
Die doch menschlich sehr strapaziöse, belastende Arbeit mit diesen beladenen Menschen, die nie wissen, ob sie bleiben dürfen oder in eine ungewisse Zukunft zurückgeschickt werden. Das färbt einfach auch auf den Betreuer ab, auf den Berater. Und ich nahm das auch mit nach Hause. Also das kann man mit Türe zu nicht einfach ablegen.
Ein Schlüsselerlebnis dann in der Gemeinschaftsunterkunft in Denkendorf.
Das war ein ganz dramatisches, tragisches Einzelschicksal eines äthiopischen Asylbewerbers, der eben auch eines Tages so sich in einer Situation wiederfand, wo er keine Perspektive sehen konnte, wie es für ihn weitergehen kann, der eben ausreisen musste, sollte und der sich dann im Keller, im Duschraum erhängt hatte.
Für Angelika Zehnbauer das Schlimmste, was sie erlebt hatte. Sie wechselte daraufhin in die allgemeine Migrationsberatung bei der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Seit 2,5 Jahren ist sie dort in der Flüchtlings- und Integrationsberatung tätig. Trotz mancher Schwierigkeiten, eine andere Tätigkeit könnte sie sich nicht vorstellen.
Mich interessieren fremde Kulturen schon von jeher, von Kindheit an. Ich durfte eben in diesen Berufsjahren Menschen aus allen Ländern dieser Erde oder aus vielen Ländern dieser Erde kennenlernen. Ja, mich interessieren die Länder, die Kulturen, die Menschen, die Mentalitäten. Ich mag das, es ist eine schöne Arbeit mit Menschen in diesem Bereich.
Und das nun seit insgesamt 35 Jahren. Hut ab! Den allerdings legt Angelika Zehntbauer nun selbst bald ab, denn Ende Juni tritt die 62-Jährige die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit an. Rückblickend kann sie von ihrem Job sagen: Ich konnte vielen helfen.
Wir können beraten, was zu tun ist, welche Anträge gestellt werden müssen. Das umfasst ja alle familiären Themen, Schwangerschaft, Kindergarten, Schule, später auch Ausbildung, Berufsleben. Da können wir sehr, sehr viel dazu beitragen, dass die Leute eben in ihrem Integrationsprozess gut begleitet auf einen guten Weg kommen.
Ihr Beruf wurde ihr zur Berufung. Angelika Zehnbauer, seit 35 Jahren ist sie in der Caritas-Beratung im Bereich Migration tätig. Nia und Some Say, ihr hört den Sonntagmorgen mit Radio K1. Und für alle, die sich für Kunst interessieren, ist Venedig der Anlaufpunkt. Denn da findet derzeit die Biennale statt. Es ist die älteste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst und lockt alle 2 Jahre ein internationales Publikum an. Vor einer Woche war da ein ganz besonderer Gast zu Besuch, Papst Franziskus. Meine Kollegin Katharina Sichler hat diesen Besuch am Newsdesk begleitet. Katharina, das war sicherlich auch für einen Papst ein besonderer Besuch, oder?
Ja, das war er, denn noch nie zuvor hat ein Papst die Biennale besucht. Papst Franziskus war also der erste Papst überhaupt, der zu der Kunstausstellung gekommen ist. Außerdem war es die erste Reise von Franziskus, nachdem er in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. In der Lagunenstadt wirkte der Papst aber bestens gelaunt und verhältnismäßig fit.
Und was hat der Papst dann bei seinem Tagesbesuch gemacht? Also die Ausstellung, die Biennale selbst, ist ja kaum zu überblicken. Da muss man ja schon gut auswählen.
Ja, also der Papst hat das gemacht, was typisch für ihn ist. Er ist an die Ränder gegangen. So war sein erster Anlaufpunkt ein Frauengefängnis. Dort hat er die Insassin getroffen. Und der Vatikan hat in dieser Haftanstalt auf der Insel Giudecca seinen diesjährigen Pavillon eingerichtet. Die Ausstellung dort heißt Mit meinen Augen und sie ist im Dialog mit den gefangenen Frauen entstanden. Den Künstlern ging es darum, deren Realität greifbar zu machen. Bei seinem Besuch hat der Papst das Problem der Überfüllung vieler Haftanstalten angesprochen und zugleich betont, welche Chancen die Haft für einen Neuanfang bietet.
Nun kann ich mir vorstellen, so ich den Papst kenne, das war nicht der einzige Programmpunkt von ihm, oder?
Ja, da liegst du genau richtig. Er hat sich auch noch mit Jugendlichen getroffen und er will sie zu einem erfüllten Leben antreiben. Wie so oft war sein Appell ganz klar: Nimm das Leben in die Hand, misch dich ein, mach den Fernseher aus und öffne das Evangelium, lass dein Handy liegen und triff Menschen, das sagte der Papst den Jugendlichen. Und danach feierte er auf dem Markusplatz eine Messe mit 10.000 Menschen. Und in seiner Predigt dort rief er zum Schutz der Lagunenstadt auf. Ökologie ist ja auch ein Dauerthema bei ihm. Und er hat an die Zerbrechlichkeit der Stadt durch Klimawandel und Massentourismus erinnert.
Ja. Vielen Dank, Katharina Sichler, für diese Informationen. Der Besuch von Papst Franziskus in Venedig war auch der Start in das Reisejahr 2024. Da stehen noch eine ganze Reihe von Besuchen in aller Welt auf dem Programm.
Das neue Radio in. Radio in. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Und da möchte ich euch heute Schwester Lucy Kurien vorstellen. Die Ordensschwester aus Indien ermöglicht Frauen einen neuen Start ins Leben, und zwar Frauen, die in Obdachlosigkeit leben. Sie hat in Indien das Frauenhilfswerk Maher gegründet. Das wird auch vom Bistum Eichstätt unterstützt, denn mit dem Bistum Pune besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Vergangene Woche war Schwester Lucy in Eichstätt und hat über ihr Hilfswerk gesprochen.
And it is for the homeless women.
Es ist für obdachlose Frauen und alle Frauen, die Probleme haben. Und wir haben auch Häuser für Kinder und Männer geschaffen. Für jeden, der auf der Straße lebt und eine Unterkunft braucht. Inzwischen gibt es 66 Standorte. Die Hilfsorganisation Maher, zu Deutsch Haus der Mutter, wird nur von Spenden finanziert. Zudem sind die Einrichtungen offen für alle Menschen. Nicht nur für Christen. Wir schauen nie auf irgendeine Religion, Kaste oder Klasse. Jeder, der Schutz braucht, ist bei Maher willkommen. Und wir versuchen unser Bestes, um allen Menschen, die ein Zuhause brauchen, aufzunehmen. Seit 1997 ist Schwester Lucy aktiv. Widerstand ist für sie ein Fremdwort. Die Frau ist voller Tatendrang, lässt sich nicht beirren und kämpft so lange für die gute Sache, bis sie ihr Ziel erreicht. Woher nimmt sie nur die Energie für ihre Arbeit? Am meisten helfen mir Gebete. Und auch während der Arbeit geben sie mir viel Energie, weil ich die Veränderung sehe, die da stattfindet. So bekomme ich auch eine Menge Kraft. Und natürlich glaube ich an Gebet und Meditation. Auf diese Weise bekomme ich auch meine Energie, um weiterzumachen. Und dank dieser Energie konnte sie mittlerweile mehr als 100.000 Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Von daher ist es kein Wunder, dass Sister Lucy Kurien auf Platz 30 der inspirierendsten Menschen der Welt 2024 gewählt wurde. Und was macht sie so inspirierend? Ich mag die Art und Weise, wie ich mein Leben führe. Es hat so viel mit den Lehren von fast jeder Religion zu tun, vor allem mit Christus. Meine Liebe ist meine Religion und jede Kaste, jede Klasse, einfach jeder, wird von mir akzeptiert. Schwester Lucy Kurien, ein Mensch, der etwas bewegt. Vergangene Woche war sie in Eichstätt. Eintauchen in die Welt des Mittelalters, das fasziniert so ziemlich jeden von uns. Und das könnt ihr jetzt seit dem 20. April, nämlich in Konstanz und auf der Insel Reichenau am Bodensee. Denn dort wird ein Jubiläum begangen. 1300 Jahre Klosterinsel. Das ist ein echtes Ereignis, sagt Eckhard Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums.
Für mich persönlich ist es einfach ein großartiges Thema. Man kann sich für eine Landesausstellung nichts Schöneres vorstellen. Es hat den Landesbezug, aber es strahlt wirklich europaweit aus, diese Klosterkultur. Und so ein Projekt umsetzen zu dürfen, das ist eine große Herausforderung. Aber ist eine Chance, die man selten hat in so einem Museumsleben.
Das Archäologische Landesmuseum in Konstanz zeigt die wertvollen Exponate. 900 Quadratmeter Fläche sind dafür vorgesehen.
Es ist in dem Sinne schwierig, dass eben die Leihgeber natürlich Forderungen nach besonderem Klima, nach Sicherheit und ähnlichen Dingen haben. Also die meisten Leihgeber waren sehr kooperativ und haben uns grundsätzlich ihre Unterstützung auch zugesagt. Aber die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist eben aufwendig, wobei wir uns wirklich sehr erfolgreich dann mit allen Leihgebern auch da geeinigt haben. Und wir haben jetzt 250 Exponate, darunter von den 10 UNESCO-Welterbe-Handschriften wirklich die Hälfte, 5 Stücke aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland. Das ist schon sehr großartig und zeigt, dass die Leihgeber auch dem Konzept und dem Ausstellungsstandort in Konstanz vertrauen.
Über viele Jahrhunderte ist die Insel Reichenau ein Zentrum der europäischen Kultur gewesen. Das können Interessierte im großen Jubiläumsjahr unmittelbar erleben, zum Beispiel mit einem besonderen Podcast.
Das Mönchsgeflüster ist schon einige tausend Mal runtergeladen worden und da können sich die Menschen mit der Welt des Klosterlebens im Mittelalter eben beschäftigen, werden informiert. Und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere da neugierig geworden ist und sagt, ja, wir fahren mal auf die Reichenau und die Ausstellung schauen wir uns auch an.
Die gesamte Insel Reichenau will ihr lebendiges Erbe zeigen und auch nebenan auf dem Festland im Archäologischen Landesmuseum Konstanz ist einiges geboten.
Da gibt es den Audioguide für die Insel selber, aber auch für die Ausstellung. Da sind Filme drin mit den Wissenschaftlern, die die Ausstellung gemacht haben. Es gibt ein Hörspiel von Tanja Kinkel mit fiktiven Geschichten rund um die Reichenau-Protagonisten. Das Erzbistum Freiburg hat eine spirituelle Schiene noch da drauf gebaut. Es gibt eine Family-Tour, die auch so für Kinder geeignet ist. Also da können Sie wirklich so auf verschiedenen Perspektiven Menschen erreichen. Und da ist so eine App eben ein wunderbares Medium für.
Sagt Eckart Köhne, er ist Direktor des Badischen Landesmuseums. Und wenn ihr also Lust habt und in diesem Jahr Zeit habt, schaut mal vorbei. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Da gibt es die große Ausstellung in Konstanz im Archäologischen Landesmuseum. Die läuft noch bis zum 20. Oktober. The Rembrandts, I'll be there for you. Am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und der geht jetzt zu Ende. Wir blicken noch einmal kurz zurück auf das, was es so in den 3 Stunden von 8 bis 11 heute zu hören gab. Ich habe euch einen Betriebsseelsorger vorgestellt, Florian Wagner. Er ist Stammstreckenseelsorger. Das heißt, er begleitet die Menschen, die bei dem Bau der neuen Stammstrecke in München derzeit arbeiten.
Also ich habe keine Kirche. Ich gehe direkt auf die Baustelle, bin da sichtbar, hinterlasse auch immer wieder mal eine Nachricht, wo ich auch erreichbar bin. Ich bin aber auch der Seelsorger für die Mitarbeitenden bei der Deutschen Bahn, also allen, die bei diesem Projekt beteiligt sind. Und da habe ich direkt an der Arnulfstraße ein Büro, aber auch an der Baustelle selber, an der Donnersberger Brücke, habe ich auch ein Büro. Relativ gut sichtbar, da sieht man es direkt, wenn man auf die Baustelle kommt, kann jeder mal kurz bei mir vorbeikommen.
Heute ist auch der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und da habe ich euch Alexander Jolkin vorgestellt, ein Mensch mit Beeinträchtigung, der beim ersten Arbeitsmarkt untergekommen ist. Und er findet, man sollte noch viel mehr für Menschen mit einer Beeinträchtigung tun.
Die Menschen mit Behinderung sollten genauso eine Chance bekommen im Leben wie alle anderen Menschen auch.
Mit dem Marienmonat Mai beginnt auch die Zeit der vielen Mai-Andachten wieder. Für Martha Gottschalk eine gute Gelegenheit, sich mit einer wichtigen Frau der Bibel auseinanderzusetzen.
Die Maiandacht beschäftigt sich mit Maria, der Mutter von Jesus, die eine auserwählte Frau aus der Menschheitsgeschichte ist, in der wir viel für unser Leben heute entdecken können. Es ist spannend, warum Gott sich diese Frau ausgewählt hat.
Wenn ihr Lust habt, heute Nachmittag beginnt eine große Maiandacht mit Bischof Gregor Maria Hanke im Liebfrauenmünster in Ingolstadt, und zwar um 19 Uhr. Und mit diesem Hinweis darf ich mich für heute von euch verabschieeden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Das heißt, wenn ihr wollt und Frühaufsteher seid, am kommenden Donnerstag gibt es eine Sondersendung an Christi Himmelfahrt von 8 bis 9. Auch da geht K1 für euch auf Sendung. Also, ihr habt die Wahl und ich freue mich auf euch.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radio-k1.de.